Farid starrte Orpheus nur an, das Gesicht starr vor Hass. »Nun, wie auch immer«, fuhr Staubfinger fort, während die Flamme in seiner Hand noch einmal aus der Asche züngelte und sich zu einem winzigen Schädel formte. »Ich werde die Worte mitnehmen und das Buch.«
»Das Buch?«
Orpheus wich zurück, als hätte das Feuer auf Staubfingers Hand sich in eine Schlange verwandelt.
»Ja, du hast es Farid gestohlen, erinnerst du dich? Das macht es wohl kaum zu deinem, auch wenn du es fleißig zu benutzen scheinst, nach allem, was ich gehört habe. Bunte Feen, gescheckte Kobolde, Einhörner. Auf der Burg soll es jetzt sogar Zwerge geben, was soll das? Waren die blauen Feen dir nicht schön genug? Der Hänfling tritt nach den Zwergen und die Einhörner bringst du nur zum Sterben her.«
»Nein, nein!« Orpheus hob abwehrend die Hände. »Du verstehst das nicht. Ich habe Großes mit dieser Geschichte vor. Ich arbeite noch daran, aber glaub mir, es wird wunderbar. Fenoglio hat so viel ungenutzt gelassen, so vieles nicht beschrieben. Ich will das alles ändern, verbessern.« Staubfinger drehte seine Hand um und ließ die Asche auf Orpheus Kellerboden rieseln. »Du klingst wie Fenoglio. Aber vermutlich bist du noch sehr viel schlimmer als er. Diese Welt spinnt ihre Fäden selber. Ihr verwirrt sie nur, zertrennt sie, fügt zusammen, was nicht zusammengehört, anstatt das Verbessern denen zu überlassen, die in ihr leben.«
»Ach ja, wem zum Beispiel?«
Orpheus' Stimme wurde gehässig.
»Dem Eichelherr? Seit wann gehört der hierher?«
Staubfinger zuckte die Schultern. »Wer weiß? Vielleicht gehören wir alle nicht nur in eine Geschichte. Und jetzt bring mir das Buch, oder soll ich Farid bitten, es zu holen?« Orpheus starrte ihn so verbittert an wie ein abgewiesener Liebhaber.
»Nein«, stieß er schließlich hervor, »ich brauche es. Das Buch bleibt hier. Du kannst es mir nicht fortnehmen. Ich warne dich. Nicht nur Fenoglio kann Worte schreiben, die dir schaden. Ich kann dich...«
»Ich fürchte die Worte nicht mehr«, unterbrach Staubfinger ihn ungeduldig. »Weder die deine noch die von Fenoglio? Sie haben mir auch nicht vorschreiben können, wie ich sterbe. Hast du das vergessen?« Er griff in die Luft und eine brennende Fackel wuchs ihm aus der Hand. »Hol das Buch«, sagte er und reichte sie Farid. »Hol alles, was er geschrieben hat. Jedes Wort.« Farid nickte. Er war zurück. Staubfinger war zurück.
»Ihr müsst auch die Liste mitnehmen.«
Jaspis Stimme war so fein wie seine Glieder.
»Die Liste, die er mich anfertigen lässt. Von allen Wörtern, die Fenoglio benutzt hat. Ich bin schon bis zum Buchstaben F gekommen.«
»Ah, nicht dumm. Eine Liste. Ich danke dir, Glasmann.«
Staubfinger lächelte. Nein, sein Lächeln hatte sich wirklich nicht verändert. Farid war so froh, dass er es nicht bei den weißen Frauen gelassen hatte. Er setzte sich Jaspis auf die Schulter und lief auf die Treppe zu. Schleicher sprang ihm nach. Orpheus wollte sich ihm in den Weg stellen, aber er wich zurück, als die Fackel seine Brillengläser beschlagen ließ und die Flamme sein seidenes Hemd versenkte. Oz war mutiger als sein Herr, doch auf ein Flüstern von Staubfinger griff die Fackel mit Feuerhänden nach ihm, und bevor sich Oz von dem Schreck erholt hatte, war Farid schon an ihm vorbei. Flink wie eine Gazelle sprang er die Treppe hinauf, das Herz voll Glück und auf der Zunge den Geschmack süßer Rache.
»Jaspis«, schrie Orpheus ihm hinterher, »ich zerschlage dich in so winzige Splitter, dass man nicht einmal mehr deine Farbe erkennt.«
Der Glasmann krallte die Finger in Farids Schulter, aber er drehte sich nicht um.
»Und ich, du verlogener kleiner Kameltreiber, dich werde ich verschwinden lassen in einer Geschichte voller Abscheulichkeiten, eigens für dich verfasst.«
Die Drohung ließ Farid für einen Moment innehalten, doch dann hörte er Staubfingers Stimme.
»Pass auf, wem du drohst, Orpheus. Sollte dem Jungen je etwas zustoßen, oder sollte er plötzlich verschwinden, wie du es offenbar diesmal mit ihm vorhattest, dann werde ich dich wieder besuchen. Und ich komme nie ohne das Feuer, wie du weißt.
Für dich! Hörte Farid Orpheus schreien. Ich habe alles für dich getan, und so dankst du es mir nun.
Eisenglanz überschüttete Farid und seinen jüngeren Bruder mit wüsten Beschimpfungen, sobald er begriff, was sie in der Schreibkammer seines Herrn suchten. Aber Jaspis half Farid ungerührt, erst das Buch und dann jeden Fetzen Papier einzusammeln, den Orpheus je beschrieben hatte. Eisenglanz warf Sand nach ihnen, angespitzte Federn. Er wünschte Jaspis jede Krankheit an den Leib, die einen Glasmann befallen konnte, und warf sich selbst schließlich heldenhaft auf das letzte Blatt, das Jaspis auf Orpheus Schreibpult zusammenrollte. Doch Farid schob ihn nur unsanft zur Seite.
»Verräter!«
schrie Eisenglanz seinem Bruder nach, als Farid die Tür der Schreibkammer hinter sich zuzog.
»Ich hoffe, du gehst in Scherben, in tausend Scherben!«
Aber Jaspis wandte sich ebenso wenig um wie bei Orpheus Drohungen. Staubfinger wartete schon an der Haustür. »Wo sind sie?« fragte Farid besorgt, als er auf ihn zulief. Weder von Orpheus noch von Oz war etwas zu sehen, aber er hörte ihre aufgebrachten Stimmen.
»Im Keller«, sagte Staubfinger. »Ich habe etwas Feuer auf der Treppe verloren. Wir werden tief im Wald sein, bis es erlischt.«
Farid nickte und wandte sich um, als eine der Mägde oben auf der Treppe erschien. Doch es war nicht Brianna.
»Meine Tochter ist nicht hier«, sagte Staubfinger, als hätte er seine Gedanken gelesen. »Und ich glaube kaum, dass sie noch einmal in dieses Haus zurückkehren wird. Sie ist bei Roxane.«
»Sie hasst mich«, stammelte Farid. »Warum hat sie mir geholfen?«
Staubfinger öffnete die Tür und die Marder huschten nach draußen.
»Vielleicht mag sie Orpheus noch weniger als dich«,